Herzlich willkommen zu meinem Podcast Kultur im Ohr. In dieser Folge geht es um die Frage, wie ich mich als Sprecherin oder Sprecher vor dem Missbrauch von Programmen mit künstlicher Intelligenz schützen kann. Zusammen mit dem Sprecher Bernhard Scheer habe ich den Medienrechtswissenschaftler Professor Thomas Hören von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster dazu befragt, ob es ein Urheberrecht auf die Stimme gibt und warum eine Marke besser ist als ein Patent auf die eigene Stimme. Vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier das Interview führen darf. Guten Tag, Herr Professor Hören. Hallo, Bernhard. Danke für die schönen Fragen auch von den TeilnehmerInnen und von dir auch, Bernhard. Ich habe mit Tom Vogt, der ist Synchronsprecher, schon mal einen Podcast dazu gemacht, eine Podcast-Folge. Da haben wir schon mal einige KI-Programme ausprobiert und da sind erstaunliche Dinge herausgekommen. Und natürlich sind wir alle gerade so ein bisschen in Aufruhr und würden gerne wissen, wie der Stand der Dinge ist. Und ja, Herr Professor Hören, Sie sind dort ein Spezialist, ein Experte auf diesem Gebiet. Sie sind aus dem Schwerpunkt Informations- und Medienrecht. Sie sind selber auch Rechtswissenschaftler an der Westfälischen Wilhelms-Universität in dem schönen Münster. Vielleicht können Sie kurz einmal sagen, wo stehen wir gerade?
Ja, wir stehen vor einer bedrohlichen Entwicklung. Wir begreifen KI in allen möglichen Facetten als große Herausforderung, sowohl für die Rechtswissenschaft wie für alle Geisteswissenschaften, gar nicht zu schweigen von den Naturwissenschaften. Also, und keiner von uns weiß eigentlich erstens, wie es funktioniert richtig, und zweitens, wie wir es die Risiken irgendwie durch Regulierung in den Griff bekommen sollen.
Hat Sie das auch ein bisschen überrascht oder war das voraussehbar?
Für mich war es voraussehbar, aber in der Öffentlichkeit dümpelt es vor sich hin. Keiner hat es begriffen. Alle redeten zwar immer mehr von KI und da tut sich was, muss er aufpassen. Aber was sie tat, war den Leuten nicht klar, bis im November ChatGPT für den dürfsten Mann und Frau, dürfste Frau in der Praxis verständlich machte, dass irgendwas passiert.
Okay.
Und seitdem ist es ein allgemeines Thema. Aber die Tools gibt es schon länger für den Experten.
Es ist ja jetzt schon so einiges passiert. Es haben sich auch schon SprecherInnen beschwert, dass die Stimme sozusagen benutzt wurde und das kam heraus. Jetzt ist die Frage, gibt es das Recht an der eigenen Stimme überhaupt? Also haben wir das Recht an unserer eigenen Stimme?
Ja, es wird lange Ausführungen geben, wie in der Vorlesung. Das muss ich in der Vorlesung halten.
Okay, vielleicht, ja.
Ja, ich gehe mal stufenweise durch. Es gibt 5 Gebiete, die betroffen sind. Man hat lange Zeit gedacht, es wäre ein Thema für das ganz alte KUG. KUG steht für Kunst- und Urheberrechtsgesetz. Da steht nämlich drin das Recht am eigenen Bild. Und das Schöne ist, das KUG sagt, man darf eigene Bilder nur verwenden, wenn ich die Zustimmung habe, also die Einwilligung vorher im Grundsatz. Und dann gibt es ein paar Ausnahmen, die sind Beiwerk und Gruppe oder Promis. Aber da haben wir festgestellt, KUG passt überhaupt nicht, weil es geht ja nicht um Bilder. Es geht eigentlich Ihnen auch originär um die reine Stimme erst. Also damit fällt das KUG raus. Dann kommt als zweites die DSGVO, also das allgemeine Datenschutzrecht. Und da gibt es auch schöne Urteile, die nachweisen, dass wirklich zu den personenbezogenen Daten auch die eigene Stimme gehört. Also, wenn das so ist, entsteht aber ein Moloch an Regelungen, denn die DSGVO ist ein kompliziertes, janusköpfiges Regelwerk, die alles Mögliche bedeuten. Das müssen wir gleich besprechen. Also, da tut sich viel. Dann kann man als drittes 201 StGB, Strafgesetzbuch § 201. Da steht nämlich drin, das Recht an dem nicht öffentlich gesprochenen Wort, also eigenes Recht am gesprochenen Wort, war nur für die Nichtöffentlichkeit. Also, das, was ich in privaten Räumen sage, darf die privaten Räume nicht verlassen, außer ich stimme dem zu. Das ist für ihre Leute natürlich keine Rettung, weil die wollen ja in die Öffentlichkeit, wollen Geld verdienen damit. Deshalb hilft ihnen Strafrecht regelmäßig nicht. Dann kommt viertens das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Wenn gar nichts anderes hilft, kommt immer das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das ist eine Entdeckung aus der Rechtsprechung von der letzten 70 Jahre. Das hilft und auch bei der eigenen Stimme, da gibt es Urteile zu. Man kann Verbotsrechte geltend machen, wenn jemand eine fremde Stimme missbraucht. Alles machbar. Was ich beim Nachrecherchieren wegen Ihrer Anfrage festgestellt habe, kein Mensch diskutiert über UWG. UWG ist das Gesetz zum Schutz gegen unlauteren Wettbewerb. Das gilt nur für Geschäftsleute, nur B2B. Aber wenn jemand Ihre Geschäftsstimme, bei Ihnen ist auch Stimme, Kapital, übernimmt, in kommerziellen Gesichtspunkten, in Zusammenhängen, wäre das ein klarer Verstoß gegen § 3 und 3a UWG. Und da, das ist ein einfaches Instrument, da haben Sie nämlich ein scharfes Tool zur Verfügung. Wir können abmahnen, wir können das verbieten lassen und so weiter. Ganz schnell. So schon am Wochenende.
Ja, sehr gut. Das war auch schon sehr präzise, kurz und knapp erklärt. Meine Frage wäre dann, wie kann man das beweisen? Und wie macht man das am besten, damit der letzte Punkt zur Geltung kommt?
Wir haben in der Rechtsprechung in mehreren komischen Zusammenhängen die Stimme auftauchen. Typischerweise, wenn wir sagen, Stimme ist Teil der Persönlichkeit, dann muss eben die Persönlichkeit nachweisbar sein. Man muss eine Stimme hören, wie von Herrn Scheer habe ich das probiert im Vorfeld. Wenn die Stimme hört, dann sieht man schon einen ganz bestimmten Charakter im Kopf dahinter. So, aber so ein Zusammenhang muss da sein. Also meine Allerweltstimme, die zählt da überhaupt nicht. Man hat aus anderen Rechtsgebieten bessere Möglichkeiten, Stimme nachzuweisen, nämlich aus dem Patentrecht. Erstaunlicherweise haben die Patentrechtler den Nachweis von Stimmen auch im Markenrecht geknüpft an eigene Technik. Es gibt so Lunartechnik. Damit kann man eine Stimme zurückverfolgen und die charakteristischen Merkmale davon ganz genau bestimmen. Aber das ist nur die Rechtsprechung zum Patent- und Markenrecht, wo es um Jingles geht und die Zuordnung solcher Jingles. Wir haben noch nicht den Transfer hinbekommen vom Patent- und Markenrecht in Bereiche wie etwa das UWG oder zum Persönlichkeitsrecht.
Das heißt, die Konsequenz wäre, man sollte sich vielleicht langfristig seine, wenn das geht, Stimme patentieren lassen, oder?
Ja, ich würde dafür plädieren, dass Sie als Sprecher einfach fantasievoller mit der juristischen Frage Schutz der Stimme umgehen. Sie denken immer nur daran, ich habe eine schöne Stimme, meine Stimme ist Kapital, aber Sie haben noch keine Möglichkeit gefunden, Ihre Stimme irgendwie Ihnen zuzuordnen. Also wenn er nachher ein Gericht kommt und sagt, Herr Scheer, jetzt weisen Sie mir noch mal nach, dass Sie da sind, müssen Sie sagen können, hier ist die Aufzeichnung, hier ist die Technik im Hintergrund, das Patentamt akzeptiert die und so kann man ganz eindeutig meine Stimme mir zuordnen.
Okay.
Das muss man tun.
Ja, ja. Es gibt ja auch in der Kriminalistik Möglichkeiten, die richtige Stimme herauszufinden, da gibt es ja etliches, ne? Genau. Aber sollte man sich denn, wenn man eine Audiodatei zum Beispiel einreicht, ein Hörbuch oder etwas anderes, sollte man grundsätzlich sich bestimmte Formulierungen überlegen, beziehungsweise mit in den Vertrag schreiben? Was würden Sie vorschlagen, damit man etwas in der Hand hat und auf der sicheren Seite ist?
Wenn ich einen Vertrag mache, würde als Sprecher, würde ich darauf achten, erstmal ganz klar in den Vertrag zu sagen, es geht nicht nur um die Stimme, Sie kaufen auch einen Teil einer Persönlichkeit mit. Und das muss im Vertrag festgelegt sein, am besten jetzt wieder mit den Aufzeichnungen im Hintergrund, dass die zum Gegenstand des Vertrags gemacht werden. Und noch eine Überlegung. Es gibt ja DRM, Digital Rights Management. Da können Sie ganz klar sagen, ich möchte, dass meine Stimme technisch geschützt wird gegen die illegale Übernahme durch die anderen. Das heißt, setzen Watermark-Marking-Techniken ein. Also Sie wollen ja nur, wenn eine Stimme aufzeichnet, ein kleines Pixel reindrehen, ich spreche jetzt mal untechnisch, ein Pixel reinmachen, dass man nachweisen kann, der andere hat diese Aufzeichnung übernommen. Denn das Pixel findet sich auch in dem fremden Produkt.
Ja.
Und schon ist der Nachweis ein.
Genau, das Problem ist ja, soweit ich weiß, wir machen diese Firmen wie Microsoft und ich weiß nicht, wer noch alles daran beteiligt ist, aus verschiedenen Stimmen auch wieder eine neue Stimme. Also es wird ja auch, glaube ich, soweit ich weiß, etwas gemischt oder dann wird der eigenen Stimme ein anderer Klang verpasst. Ja. Also man arbeitet damit ja. Und wie kann ich mich denn generell vor dem Diebstahl meiner Stimme für KI-Zwecke schützen, wenn ich an sämtlichen Castings teilnehme? Also da wäre Ihr Weg tatsächlich zu sagen, jedes Mal ein kleines technisches Schnipselchen oder wie haben Sie es gerade genannt, einzubauen, Pixel. Das ist die Frage, ne, ob dann gerade diese Stelle wirklich nachweisbar ist und erwischt wird, wenn man das belegen möchte.
Aber es gibt nicht die hundertprozentige Sicherheit, um eine Stimme festzulegen. Aber ich finde, der Weg ist richtig. Und der Weg heißt, the answer to the machine is in the machine. Es muss irgendwas gemacht werden, um mit technischen Tools, mit KI gegen böswillige KI-Übernahmen vorzugehen.
Okay. Also in Amerika wird es tatsächlich wohl schon so gemacht, dass sich einige Schauspieler ihre Stimme patentieren lassen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Bernhard.
Ja, James Earl Jones. James Earl Jones hat es schon gemacht.
Okay, ja, da weißt du mehr. Also das wäre wahrscheinlich langfristig der Weg für jeden Sprecher. Das könnte teuer werden, aber gut, wenn es da keine andere Möglichkeit gibt.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Patente beantragt haben. Ich glaube, Patente gehen nicht. Aber Marken sind günstiger als Patente.
Aha, okay. Interessant. Können Sie dazu noch mehr sagen?
Bei Patenten muss man ja nachweisen, dass man wirklich eine technische Erfindung hat. Und das eine Stimme niemals. Also das ist auch so ein Aufwand an Prüfung, ob Sie wirklich eine neue technische Erfindung haben. Das kostet Arbeitshunderte von Euros.
Ja.
Da glaube ich nicht, dass die Amerikaner wirklich den Weg gemacht haben über Patente, sondern über Marken. Das ist dasselbe Amt, aber da wird nicht so stark geprüft. Ne, es ist um einiges günstiger, kann auch ewig gehen, so ein Schutz. Und man fragt daher nur, ist die Stimme kennzeichnend für ein Produkt? Also wenn Sie zum Beispiel eine Serie machen würden und Sie sprechen immer wieder als Synchronsprecher vielleicht immer mit der gleichen Stimme, die so kennzeichnend für eine bestimmte Serie, da können Sie bestimmt eine Marke hinbekommen, müssen dann aber technisch nachweisen, dass das wirklich ganz eindeutig Ihre Stimme ist. Und dann kommen wir wieder zur Technik, müssen eine Aufzeichnung machen, das gut abspeichern und dann von Technikern nachvollziehbar in Nachweis zu führen.
Die Beweispflicht liegt dann immer bei mir, richtig? Also wenn ich denke, da wurde was gemacht, ja, okay. Ja. Was macht die Politik?
Oh, die Politik ist in Fragen von ChatGPT, kann man das schon sehen, so dermaßen verunsichert, dass sie jetzt zur Zeit gar nichts macht.
Entschuldigung, dass ich lache. Das ist ja ein Phänomen, was nicht ganz unüblich ist. Ja,
ja, aber ich finde den Weg, die Einzigen, die weltweit was tun, sind die Italiener. Die haben
das verboten, gell?
Die haben es einfach verboten. Es ist nicht anfechtbar, es sind Vierer gegeben. Wir machen das erstmal zu.
Was halten Sie davon?
Lösung sein. Das ist auch keine Lösung zum erwachsenen Umgang mit KI.
Ja, das zu verbieten.
ein Verbieten mal ein bisschen Blödsinn, die typische Italienisch.
Ja. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich lernen, mit dem Thema anders umzugehen.
Ja.
Da einen Weg finden, weil ich glaube, man hat die Büchse der Pandora geöffnet und da lässt sich ja jetzt wahrscheinlich nichts mehr dran ändern. So ist mein Empfinden. Wie sehen Sie das?
Ich finde, der richtige Weg ist eigentlich vorgezeichnet durch die EU. Die EU plant ja, ein AI-Act zu machen.
Ein was bitte?
Ein KI-Gesetz.
Okay.
Aber selbst die wurden überrollt. Die haben einen Entwurf gemacht, haben nicht bedacht, dass ChatGPT kam und waren völlig sprachlos in Brüssel, als sie sagen, Mensch, unser ganzes Gesetz passt gar nicht zu ChatGPT. Und jetzt basteln sie irgendwie daran rum, das Gesetz zum Anpassen auf ChatGPT. Aber der Ansatz aus Brüssel ist eigentlich richtig. Man muss bestimmte Anwendungen von KI zulassen. Dann gibt es eine zweite Stufe, man lässt sie zu, aber nur unter Auflagen. Und auf der dritten Stufe verbietet man bestimmte KI-Anwendungen. So, ich weiß nicht, wo Ihr Risiko drin steckt, aber diese Risikoklassifizierung ist der beste Weg, damit umzugehen.
Okay.
Am besten, man lässt ChatGPT das Gesetz schreiben.
Ja. Der war gut.
Wir bestimmt noch eine Spaßfolge gemacht haben, sowas.
Bestimmt sogar, ja. 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 Wie kann ich denn sicherstellen, dass, wenn das tatsächlich so läuft, dass sowieso meine Stimme abgegriffen werden kann, benutzt werden kann? Wie kann ich denn sicherstellen, dass ich dann wenigstens entsprechend vergütet werde? Soll das schon präventiv irgendwie mit in den Vertrag geschrieben werden? Was würden Sie uns raten?
Also auf jeden Fall muss das präventiv in den Vertrag. Da muss man, ich weiß nicht, ob Sie ein Vertragsmuster haben. Mhm. Man muss auf jeden Fall ein Vertragsmuster haben, das schon mit KI umgehen kann. Und da muss bedacht werden, dass wenn man seine Stimme freigibt für ein bestimmtes Produkt, dass man reinschreibt, ihr könnt das Produkt bewerben, aber bitte nicht in folgenden KI zusammen. Das und das und das. Und wenn ihr es nutzt, dann möchte ich auch, dass ihr DRM nutzt, also das heißt technische Schutzmechanismen einbaut, um meine Rechte an der Stimme zu verteidigen.
Okay.
Muss ich mal schnell zwischenfragen. Verbleibt das Urheberrecht bei mir in jedem Fall oder?
Nein, wir reden noch, wenn Sie daran denken, an die 5 Punkte, habe ich das in den Punkt Urheberrecht gar nicht reingemacht. Mhm. Sie haben kein Urheberrecht und typischerweise auch noch sehr, sehr eingeschränkte Leistungsschutzrechte.
Man hat aber das Recht an einem gesprochenen Wort, oder?
Auf jeden Fall, nach DSGVO oder nach Persönlichkeitsrechten haben Sie das Recht am gesprochenen Wort.
Das ist aber wieder was anderes, ne? Genau, weil es ja ein Kunstprodukt ist, ne? Das ist das Problem. Ja.
Mhm. Man könnte, ich überlege gerade, man könnte natürlich die 5er-Reihe aufmachen, um wenigstens ein kleines bisschen an Anliegen von Herrn Scher noch zu beachten. Denn es gibt, wenn Sie eingeschränkt in Filmen oder Produkten als ausübender Künstler auftreten würden. Das setzt aber auch voraus, dass sie denen gleichgestellt werden. Da reicht die Stimme, ich kenne kein Urteil, dass eine Stimme auch ihnen Rechte gibt als ausübende Künstler. Ne? Das müssen wir mal durchknobeln.
Als ausübender Künstler, was meinen Sie genau damit?
Es gibt Schauspieler, Musiker, haben ein Sonderregime. Die kriegen ähnlich den Urhebern bestimmte Rechte nach Urheberrecht. Aber ob ausübende Künstler auch jemand ist, der nur seine Stimme gibt, das ist...
Ah, verstehe. Mhm. Man produziert ja nicht etwas Eigenes, Kreatives in dem Sinne, ne?
Genau.
Okay.
Mhm. Ach so.
Okay. Wenn ich einen Job fertiggestellt habe, also zum Beispiel ein Hörbuch eingesprochen habe, sollte ich ausdrücklich eben die Einwilligung für KI für die Verwendung für eine KI dann geben? Das haben Sie, das war jetzt nochmal eine Frage. Das haben wir ja jetzt eben auch schon mal gesagt. Also ja, ne? Okay.
Und dann noch gegen Geld.
Und dann noch gegen Geld, genau.
Der Hinweis von Herrn Scheer war eigentlich ganz gut. Man könnte die Logik von Urheberrechtsverträgen durchaus übertragen auf Sie. Das heißt, die Urheberrechte würden ganz scharf unterscheiden zwischen einzelnen Nutzungsarten, würden sagen, ein Video für Werbung ist was ganz anderes als KI und ganz anderes als ein Film, und man unterscheidet dann halt. Danach staffelt man Vergütungssätze.
Ja, die Interpretation eines Hörbuchs ist ja auch wieder ein künstlerischer Prozess. Ne? Das ist ja, da kommt ja auch wieder was Künstlerisches rein. Das ist dann wiederum wahrscheinlich doch etwas anderes als, ja, es kommt auf die Textform an, ne? Ja, denke ich. Genau. Weil da kommt das Interpretative mit rein, das Schauspielerische. Ja. Sehr kompliziert das Ganze. Ja, das Ganze geht ja jetzt auch noch bei den Texten weiter. Sie arbeiten an einer Universität. Wie gehen Sie denn damit um? Also ich meine, ich habe Kinder, die haben natürlich ganz fröhlich schon mal ChatGPT benutzt für ihre Referate. Ich fand das gar nicht gut. Wie läuft das an den Unis? Also ich frage jetzt einfach mal, wie sieht die Wissenschaft das Thema? Ist das legitim? Wird das jetzt einfach so mit gedacht, dass es einfach so ist? Wie ist das?
Also die Haltung in Münster, genauso wie an anderen deutschen Universitäten, die ich kenne, ist, übernehmen nicht die italienische Haltung, totales Verbot. In Deutschland sagen die Unis, lass uns erstmal austesten, was das überhaupt ist. Und wir haben das Denken Münster, es gibt ganz starke Unterscheidungen zwischen einzelnen Disziplinen. Also wenn Sie zum Beispiel Italienisch studieren, dann können Sie ChatGPT missbrauchen, wie Hulle. Das macht Ihnen jede Übersetzung fertig und Sie sagen, boah, das kann nicht sein, das müssen wir da verbieten. Wenn Sie eine Hausarbeit haben bei Juristen, also zum Glück kann ChatGPT noch nicht im Fall lösen, auch nicht entwerfen. Wenn Sie reine Naturwissenschaften haben, dann wird es schon wieder dramatisch, weil ein Test für Mediziner kann ChatGPT problemlos bestehen. Also man muss sehr differenzierter angehen. Das andere, was wir als Problem haben, wir sprechen gerade darüber, gibt es Tools, mit denen man ChatGPT erkennen kann? Es gibt solche Tools, eins als Zero und ein zweites, und die sind nicht perfekt.
Wie heißt das?
Chat Zero.
Okay, ja, danke.
Ich habe mit Chat Zero ziemlich viel experimentiert. Ich kann Ihnen sagen, so 70-80% der Texte hat Chat Zero rausgefunden.
Wow. Aber ich glaube, das sage ich mal meinen Söhnen.
Ja, genau. Aber das ist der Weg. Und da müssen auch Ihre Söhne hin erzogen werden, dass sie begreifen, man kann das kreativ nutzen, man kann da einiges rausholen, aber man kann auch erwischt werden. Und ganz wichtig ist Transparenz. Also man muss es offenlegen, wenn man ChatGPT benutzt hat. Das ist 100% die Meinung aller.
Also als Journalistin, ich bin auch Journalistin, habe ich sehr oft gehört, dass jetzt viele ihre Bücher mit diesem Tool schreiben. Ich halte das für Hanebüchen, ich finde das ganz gruselig. Es ist wirklich ein großer Markt entstanden, auch unter Autorinnen und Autoren, die E-Books schreiben mit ChatGPT. Wohin führt das? Und kann da nicht irgendwann auch sowas wie eine Abmahnwelle raus resultieren, weil die Inhalte, woher kommen die Inhalte letztendlich? Ne? Es ist ja nicht klar, woher wird das generiert? Woher kommt das? Und kann man dann damit auf einmal Geld machen? Da hat jemand Inhalte produziert, die künstliche Intelligenz jetzt benutzt, und andere machen damit Geld. Wie sehen Sie das?
Ich würde niemals von künstlicher Intelligenz reden. Ich finde, dass schon durch den Begriff ist falsch.
Okay, sehr interessant.
Ist bestimmt nicht KI. Wenn Sie ChatGPT sich genau angucken, ist das nur ein Tool, das wahrscheinlich werden ausgenutzt für Sätze. Also, wer sagt, ich möchte, dann kann ChatGPT genau nachvollziehen, was kommt wohl als nächstes. Das heißt, alle Texte, die ich mit ChatGPT schreibe, sind total unintelligent. Die sind völlig doof. Denn die Maschine denkt nicht mit Verstand. Und das ist die Gefahr der Gesellschaft, wenn sie sich auf solche Texte verlässt, dann ist sie selber schuld.
Ja. Das ist ein sehr guter Satz, finde ich, zum Schluss dieses Interviews. Aber sagen Sie mal, welchen Ausblick würden Sie geben für das ganze Thema, für den Sprecherbereich und auch, ja, vielleicht auch für den journalistischen Bereich?
Ich würde sagen, der ganze Sprecherbereich muss sich munitionieren. Es muss was so sehen. Wir müssen sich schärfen mit allen Schutzmöglichkeiten. Sie dürfen nicht auf da einfach sitzen und sagen, oh, die Welt schon ist böse und wird irgendwer an mir vorbeigehen. Das wird nicht an Ihnen vorbeigehen. Das heißt, Sie müssen sich darauf einlassen und müssen sich intelligent, der Intelligenz, die Sie haben, überlegen, wie möchte ich meine Stimme perfekt geschützt haben. Das wird kein perfekter Schutz sein, aber es kann bis zu 80% Ihre Probleme lösen.
Na, sehr gut. Das heißt also, man soll überlegen, welche Formulierungen man in Verträge reinschreibt und wie man diese Dinge angeht. Ja. Das heißt, die ganze juristische Branche wird auch einiges zu tun haben, fürchte ich.
Ja, wir freuen uns.
Ja, aber es gibt ja noch keine etablierte Rechtslage. Ich hatte mit etlichen Anwälten im Vorfeld gesprochen, bis dann einer sagte, gehen Sie mal zu dem Professor Hören, der hat einen Finger am Puls. Da kann ja noch gar keiner wirklich irgendwas tun von den Praktikern, denn die haben ja, es existiert ja noch nichts.
Ja, genau. Also es macht ja den Spaß aus. Für mich ist das nur ein Spaßfaktor.
Ja, für uns ist das schon ein bitterer Ernst, ne?
Ja,
Ja, okay. Ja, vielen herzlichen Dank erstmal, Professor Hören. Und Bernhard, hast du noch eine Frage zum Schluss?
Ja, eine Frage, die von einem Kollegen kam, die ich interessant fand, würde ich vielleicht noch reinschmeißen wollen. Und zwar, gibt es vielleicht oder ist es realistisch, eine Forderung zu stellen, dass gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung etabliert wird für KI-Inhalte oder KI-Stimmen.
Ich finde, man sollte den Gesetzgeber jetzt mal in Ruhe lassen. Er hat so viel Irritation, er weiß selber nicht, was tun soll. Wenn dann noch wild gewordene Forderungen erhoben werden nach ihrem TÜV ChatGPT. Also ich glaube, wir kriegen die meisten Fälle durchaus durch Verträge, technische Schutzmaßnahmen und so weiter hin und haben gute angetan.
Okay.
Denn wir wollen ja auch in gewisser Weise davon profitieren im Grunde, nicht? Denn wenn ich jetzt meine Stimme zum Beispiel klonen lasse, dann irgendwann, wenn ich 80 bin, kann ich davon vielleicht noch Tantiemen einziehen, nicht?
Ja. Wie in Hollywood.
Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen und vielleicht dürfen wir Sie noch mal ansprechen, wenn wir weitere Fragen haben oder.
Ja, machen Sie. Wir sind auf Instagram.
Super, super.
Okay. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Alles klar.
Danke,
ciao,
Viola. Ciao, ciao.
Das war der Podcast Kultur im Ohr mit Viola Gräfenstein zum Thema, wie kann ich mich vor Missbrauch durch Programme mit künstlicher Intelligenz schützen? Zu Gast war der Medienrechtswissenschaftler Professor Thomas Hören aus Münster. Das Interview habe ich zusammen mit dem Sprecher Bernhard Scher geführt.